Wir sind eine Mannschaft, die ist groß geworden durchs Verhandeln und lieben es, täglich mit für unsere Kunden in den Ring zu steigen und sehen das nicht als Druck an, sondern eher als Chance. Wenn die Gegenseite Nein sagt, dann wird es eigentlich erst richtig spannend.
Wirtschaft Düsseldorf unplugged.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishing GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Hallo Düsseldorf, ihr wisst ja, dass unsere Stadt eine Beraterhochburg ist. Die großen Namen, also McKinsey, EY oder BCG, die sind alle mit hunderten Mitarbeitern vor Ort und gehen quasi von hier bei DAX-Konzernen ein und aus. Im Mittelstand aber, da ist eine andere Beratung aus unserer Stadt deutschlandweit bekannt, die Kerkhoff Consulting. Gerd Kerkhoff, der hat das Unternehmen vor über 20 Jahren gegründet und auf den Bereich Einkauf und Lieferketten spezialisiert. Eine echte Beraterboutique also, die allerdings, so wie die gesamte Branche, unter der Corona-Krise ziemlich gelitten hat. Unser heutiger Gast, der bezeichnet die Zeit sogar als Schockstarre. Tja, und er muss es wissen, denn er ist Anfang 2020 als Technikvorstand zu Kerkhoff gekommen und mittlerweile einer der beiden Geschäftsführer. Vorher hat er übrigens eine Bilderbuchkarriere hingelegt, war schon mit Ende 20 Asienvorstand des Maschinenbauers DMG Mori und hat später lange in Amerika gelebt. Eine Zeit, die ihn sehr geprägt hat, wie ihr gleich zu Beginn merken werdet. Ich bin Maximilian Nowroth und möchte diese Folge nutzen, um euch mal hinter die Kulissen zu führen von Kerkhoff, die wegen Corona in gewisser Weise ihr eigenes Beraterprojekt wurden und sich selbst gesund schrumpfen mussten. Wie dieser Turnaround lief, was die Kunden jetzt erwarten können und welche Fähigkeiten neue Mitarbeiter eigentlich mitbringen müssen, all das erfahrt ihr hier in diesem Gespräch. Außerdem gibt's am Ende wie immer noch einen Tipp und dieses Mal geht's um eure nächste Preisverhandlung. Also, ich wünsche euch viel Vergnügen bei diesem Gespräch mit dem Geschäftsführer von Kerkhoff Consulting, Thorsten Schmidt.
Thorsten, gibt es ein Beraterklischee, bei dem du dich manchmal erwischt, dass es auf dich zutrifft?
Zu viel reden, zu wenig machen.
Du hast mehrere Jahre in den USA gelebt und natürlich auch gearbeitet. Was hat dich in den USA am meisten inspiriert für deine Arbeit?
Der Pragmatismus und die Möglichkeit, die PS authentisch schnell auf die Straße zu bringen.
Und was hast du an Deutschland am stärksten vermisst?
Das Altbier.
In deinem Lebenslauf steht als einer der Top Skills Motivational Speaking. Hast du irgendwie ein Erfolgsrezept, um Menschen mit Worten zu motivieren?
Nicht mit Worten, sondern Teams zu bilden und zu empowern und damit ihnen die Möglichkeit zu geben, tatsächlich sich weiterzuentwickeln und gemeinsam Erfolge zu feiern, ist sicherlich einer meiner Schlüsseleigenschaften, die ich während meiner Karriere stark genutzt habe.
Und eine deiner vergangenen beruflichen Stationen, das war ja bei Bavaria Yachtbau. Hast du auch privat eine Leidenschaft für Motorboote?
Ja, Segelboote primär. Aha. Also, aber Bavaria baut Segel- und Motorboote.
Ja.
Ja, natürlich. Die Farbe des Wassers, blau, ist eine Farbe, die glücklich macht und dementsprechend, ja, ich habe einen Segelschein und freue mich jedes Mal, wenn ich auf dem Wasser bin.
Dann sage ich herzlich willkommen. Schön, dass du heute zu uns gesegelt bist, Thorsten Schmidt bei Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Du hast mir ja vorhin, wir kannten uns eigentlich noch gar nicht vorher, also nicht eigentlich, sondern wir sind uns ja zum ersten Mal begegnet, direkt hast du angeboten, hast dich als Thorsten vorgestellt, machst du das immer?
Ja, wahrscheinlich durch meine Tendenz aus den USA,
ja.
Habe ich das Gefühl, es macht die Kommunikation deutlich einfacher und schneller und dadurch, weil wir beide jung sind, Max, habe ich gesagt, ziehen wir das du durch.
Ist das nicht manchmal aber auch ein Kulturschock für eine Branche wie die Unternehmensberatungsbranche, in der du ja jetzt seit anderthalb Jahren bei Kerkhoff arbeitest, wo auch ja, teilweise Leute, die dann doch deutlich älter sind als du, rumlaufen, wenn du sagst, hey, ich bin Thorsten, ich bin dein Chef?
Ja, naja, fairerweise ist ja ein Podcast, dementsprechend sieht mich ja keiner, also ich bin schon 49, fühle mich natürlich nicht so alt.
Ja.
Nichtsdestotrotz sind die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei mir natürlich deutlich jünger. Ich bin der Meinung, dass wir ja schneller zum Ziel kommen, wenn wir direkt kommunizieren und ich nutze diese Chance auch häufig, auch auf Kundenseite, um sehr authentisch aufzuschlagen und zu verstehen, was der Kunde möchte.
Also als Dr. Schmidt möchtest du nicht angeredet werden.
Ja, stimmt. Ich habe mal promoviert.
Weil ein Doktortitel ist ja in der Beraterbranche irgendwie schon noch so ein Ding, oder?
Ja, siehst du, du sagst das immer, ne? Du hast auch wahrscheinlich so ein Klischee im Kopf, Beraterbranche, ne? Wir sind bei Kerkhoff tatsächlich wahrscheinlich einer der Unternehmensberatungen, die nicht in diese Schublade eines klassischen Unternehmensberaters fallen. Und dementsprechend, ja, also den Doktor brauchen wir nicht.
Okay. Also ein Klischee, in das du, finde ich, schon mal überhaupt nicht passt, das fand ich oder finde ich bei deinem Lebenslauf sehr spannend. Du hast ja eben nicht bei einer Beratung deine Karriere gestartet, nachdem du in Münster promoviert hast in BWL, sondern im Maschinenbau, bei DMG Mori, auch lange Zeit dort gearbeitet, hast ja in den USA auch dort das Landesgeschäft geleitet und bist dann erst in die Beratung rein. Das ist eigentlich genau der gegensätzliche Weg, wie es sonst die Leute machen. Die meisten gehen ja von der Beratung in die Industrie, ne?
Ja, ich denke, es gibt schon die beiden Richtungen. Ne? Du hast letztendlich kannst du natürlich, wenn du von der Uni kommst, ist Unternehmensberatung sicherlich, hat einen gewissen Sex-Appeal und ist auch spannend. Häufig stellen dann aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest, dass man nach 5, 6 Jahren dann doch nochmal den Schritt in die Wirtschaft wagen möchte.
Ja.
Bei mir ist es so gewesen, dass ich selber festgestellt habe, über mein vorheriges Business aus dem Maschinenbau, bei dem ich sehr viele deutsche Industrieunternehmen kennengelernt habe, dass es einen Nachholbedarf gibt in dem Bereich, bei dem wir jetzt bei Kerkhoff unterwegs sind.
Einkaufsberatung.
Einkauf, Supply Chain.
Ja,
ja, so ein bisschen eine Abteilung, bei dem viele CFOs, CEOs, ja, natürlich jeder redet gerne drüber, aber das Potenzial meiner Meinung nach noch nicht so abschöpfen, wie es eigentlich möglich ist.
Ja, und dafür bist du dann auch aus den USA nach Deutschland zurückgezogen, sozusagen, ne?
Ja, und die Pandemie lässt grüßen.
Ja.
Also das war dann tatsächlich ein bisschen so. Ich habe zwei Mädchen, die wohnen in Deutschland mit ihrer Ma und dementsprechend habe ich nach 4 Jahren USA auch festgestellt, okay, ne, monatlich hier hin und her fliegen ist dann doch ziemlich aufwendig und hab mir dann Kerkhoff ausgesucht als Unternehmen, bei dem ich ja seit 1,5 Jahren ziemlich durchstarte mit meiner Mannschaft.
Das heißt, du bist auf Kerkhoff oder vielleicht sogar auf die Person Gerd Kerkhoff, den Gründer und Chef, also Big Boss, zugegangen, oder?
Ja, wir haben uns über 1, 2 Ecken kennengelernt, wie es immer so ist, ne?
Ja.
Dann ist der Zufall wieder da. Ich habe vor 1,5 Jahren bei Kerkhoff, Herrn Kerkhoff, also Gerd und Stefanie kennengelernt und dann auch investiert. Das heißt, auch als Gesellschafter dann mein Unternehmensportfolio weiter ausgebaut und habe darüber dann festgestellt, Mensch, das ist eigentlich eine super Mannschaft und dementsprechend ja, ist das sozusagen meine neue Familie und meine Heimat.
Wie viele finanzielle Anteile hältst du an dieser Familie?
32%.
Wow, so viel schon. Das ist eine Menge.
Ja, letztendlich haben wir drei Geschäftsführer.
Weil du bist ja mit 10% eingestiegen, hatte ich gelesen. Deswegen.
Genau, ja, ich bin mit 10% eingestiegen und habe dann das Ganze Schritt für Schritt dann ausgebaut, aber unterm Strich haben wir drei Geschäftsführer. Wir sind mit Gerd Kerkhoff und dem Ralf Kuttler, der heute sonst gerne hier wäre, allerdings zurzeit jetzt gerade das Business leitet, sind wir ein ziemlich cooles Team und haben darunter auch eine Partnerstruktur, die auch entsprechend Anteile halten. Und ja.
Aber du hältst, vermute ich jetzt einfach mal, nach Gerd Kerkhoff am zweitmeisten Anteile an der Firma als Person, ne?
Ja, genau. Ja. Mhm.
Und was bedeutet das für dich? Ich meine, du hast ja vorher, wenn wir vor 2 Jahren gesprochen hätten, hast du noch nicht bei Kerkhoff gearbeitet. Jetzt sitzt du hier und hältst ein Drittel der Anteile an einem der bekanntesten deutschen Mittelstandsberatungen. Ist das irgendwie auch eine Verantwortung, die du jetzt mit dir trägst dafür?
Ja, natürlich. Die Verantwortung projiziere ich auf meine Rolle, dass ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch anteilig natürlich deren Familien, dass ich dafür gerade stehe, dass monatlich das Gehalt reinkommt und wir erfolgreich das Unternehmen nach vorne entwickeln. Aber ich bin halt auch so ein Typ, der gerne über die Herausforderung und die Challenge dann sich selber definiert. Meistens suche ich mir Themen aus, bei denen ich das Gefühl habe, okay, da springe ich morgens eher aus dem Bett, als dass ich mich nochmal nach links oder rechts drehen möchte.
Und das ist bis heute auch so geblieben. Heute Morgen bist du auch aus dem Bett gesprungen bei diesem Arbeitstag.
Ja, ja gut, guck raus, du bist jetzt mit dem Fahrrad gekommen, ne? Durch den Regen. Dementsprechend hat das schon korreliert, umgedreht. Das ein bisschen mit dem Wetter, fairerweise. Ja. Und meine Kaffeemaschine braucht ein bisschen lange morgens, aber nichtsdestotrotz doch.
Ja.
Klar, der Tag startet relativ früh und voller Motivation steige ich ein.
Wie viel Uhr startet dein Tag?
7.30 Uhr.
Und du hast es ja gerade so ein bisschen schon durchblicken lassen, als du bei Kerkhoff angefangen hast, das war ja Anfang 2020, also zu Beginn von Corona kann man ja so ein bisschen so sagen, waren es keine leichten Zeiten für das Unternehmen. Und bist du dann, also hast du dich gefühlt, du kommst als Sanierer zu Kerkhoff, als jemand, der erstmal auf die Kosten gucken muss, was der Berater, auch das vielleicht ein Klischee, aber doch häufig auch mal tun in anderen Unternehmen, also quasi sich selber mal so ein bisschen sanieren, oder mit welcher Perspektive bist du da angetreten?
Ja, sanieren, glaube ich, ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber grundsätzlich, klar, kommst du natürlich in das Unternehmen in einer solchen Phase, das ist dann schon in Summe sportlich und du gehst tendenziell, du hast ja den Hebel Umsatz. Das war dann in der Zeit natürlich jetzt nicht so cool, weil Unternehmen natürlich, wenn sie in Kurzarbeit sind, jetzt nicht gerade Unternehmensberater einstellen und beschäftigen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich schon das Kostenthema. Und das war für mich dann natürlich der möglichst schnellste Schritt zu sagen, okay, brauchen wir jetzt, ja, 6 Etagen hier an der Elisabethstraße oder reichen auch 2? Und also möglichst gesund sich wieder zu definieren, dann letztendlich für die Zukunft.
Und sind dann eure Projekte wirklich auf null runtergegangen, weil alle, die ihr geplant hattet, gesagt haben, sorry, Kerkhoff, aber erstmal nicht? Oder wie dramatisch war das?
Ja, gab schon eine Schockstarre, ne?
Ja. Das,
wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob in eurer Branche das auch dann so erfolgt ist, aber bei uns war es natürlich schon so, dass du auf der einen Seite halt Bestandskunden hast, das heißt Projekte, die dir zugesagt waren, bei denen du auch Unterschriften hast, die auf einmal gesagt haben alles on hold. Mhm. Wir schieben die Themen und kommen auf euch zurück, nachdem wir wissen, wie wir selber im Unternehmen weitermachen.
Ja.
Und natürlich die Projektpipeline hat sich, ja, entschlackt.
Ja, das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Also es war erstmal nichts zu holen, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, ja, natürlich. Gut, ich meine, mittlerweile hat man sich ja schon fast dran gewöhnt. Ich bin ja froh, dass wir uns hier persönlich gegenüber sitzen.
Ja, klar.
Aber unterm Strich, klar, Kundenbesuche gar nicht möglich. Mhm. Ne? Ansprechpartner auch. Wir sind halt eine Mittelstandsberatung. Waren auch die Ansprechpartner und die Unternehmen eigentlich gar nicht vorbereitet, dass man auf einmal mit Homeoffice und der Technologie jetzt wieder flexibel umgeht. Und dementsprechend, ja, war es ein echter Rollercoaster.
Wie hat sich die Zahl der Mitarbeiter verändert von vor Corona bis heute bei Kerkhoff?
Ja, wir haben natürlich schon, wir haben auch in der Gesellschaftsstruktur einiges gemacht, weil wir auch gesagt haben, wir wollen eigentlich wieder ein Speedboot werden für den deutschen Mittelstand im Einkauf und der Supply Chain. Und dementsprechend haben wir Anpassungen vorgenommen, die ungefähr 30% Reduzierung der Belegschaft bedeutet.
Wow. Jeder Dritte also ist nicht mehr an Bord, seitdem du an Bord bist. Also nicht, dass ich das jetzt dir persönlich anhafte, verstehe mich nicht falsch, aber es ist Fakt, oder?
Das ist die Situation. Wir haben auch einige Gesellschaften letztendlich veräußert. Dennoch, glaube ich, ja, wollten wir halt wieder den Boutique-Charakter unserer Beratungsleistung auch in den Mittelpunkt stellen und arbeiten jetzt fairerweise mit der Mannschaft zusammen, die wir wahrscheinlich auch möglicherweise vor Corona schon gebraucht hätten.
Wie viele sind das? Ist das noch im dreistelligen Bereich?
70 oder? Mitarbeiter.
70 Leute, okay.
Ja.
Weil ich meine, dann brauchen wir ja wirklich keine 6 Etagen auf der Elisabethstraße in Köhnähe, oder? Also wie hat sich das entwickelt, eure Immobilie?
Ja gut, letztendlich haben wir das Ganze reduziert auf 2 und es ist natürlich so, klar, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die arbeiten von zu Hause, und dann primär beim Kunden und dieses Repräsentative ist jetzt auch nicht mehr so unbedingt zwingend gefragt.
Ja. Ich habe ja früher mal für die Wirtschaftswoche gearbeitet und wenn wir da die jährliche Korrespondententagung, hieß das, also quasi eine Vollmitarbeiterversammlung hatten, fand die immer in der Kerkhoff Lounge statt. Das war ganz oben. Gibt es diese Lounge noch?
Die schicke Lounge Etage? Noch, die sechste Etage, schön, dass du dich dran erinnerst. Ja, immer noch ein Highlight. Wahrscheinlich die beste Außenterrasse
mit dem ganz schön,
schönsten Blick. Ne?
Mit Blick auf den Schwanenspiegel, genau.
Die gibt es auch noch, die könnt ihr auch gerne nochmal nutzen zukünftig. Ja. Allerdings mieten wir die auch dann nur an.
Okay, verstanden.
Eventbezogen.
Aber trägt die noch euren Namen oder nicht mehr?
Ja gut, da steht noch Kerkhoff Lounge steht da noch drauf, weil wir grundsätzlich auch der Hauptmieter eben in dem Komplex sind. Aber ja, ne, wenn du das dir betriebswirtschaftlich anguckst, dann würdest du verstehen, dass wir das jetzt eventbezogen machen.
Das hat sich verändert, verstehe. Und wie ist es jetzt heute für dich? Also ich kann mir vorstellen, wenn dann der Thorsten als neuer Mann aus den USA kommt und erstmal sanieren muss und dafür sorgen muss, dass ein Drittel der Mannschaft nicht mehr da ist, macht man sich da nicht auch tierisch unbeliebt im Laden? Oder wie war dein Start so?
Ja, und das ist jetzt nicht irgendwie, ne, dass ich hier jemandem besonders positiv gegenübertreten möchte, aber ich wurde mega positiv empfangen. Die sowohl das Backoffice als auch die Beraterinnen, Berater als auch die Partner haben verstanden, dass wir diese Anpassung vornehmen wollen und werden. Und das Ganze steht ja dann auch immer im Einklang mit der Auftragssituation und was wir auch für Aufträge annehmen wollen.
Ja.
Und dementsprechend sehe ich mich tatsächlich da gar nicht als Sanierer, der ich persönlich übrigens auch gar nicht bin, sondern eher als derjenige, der Kerkhoff jetzt für die Zukunft wieder sauber aufgestellt hat.
Okay, und du hast ja gesagt, es war ein Rollercoaster. Seid ihr jetzt immerhin schon wieder auf dem Weg nach oben? Also wo steht ihr jetzt, quasi anderthalb Jahre später?
Ja, absolut. Also ist natürlich, das Thema Einkauf, Supply Chain ist ja weiterhin ein Megathema. Gerd und Stefanie haben eine unglaubliche Marke mit Kerkhoff hier in Düsseldorf auch installiert und wir haben 70 Einkaufsprofis, die sich ausschließlich spezialisieren genau auf diesen Bereich von mittelständischen Unternehmen im Dachraum und dementsprechend ist die Auftragslage so, dass wir eher wieder kämpfen, auch um neue Mitarbeiter und jetzt halt strukturiert wieder sauber wachsen.
Ja.
Wir sind dieses Jahr wieder profitabel und haben eigentlich, freuen uns auf die nächste Zeit.
Also wenn es ein Beratungsprojekt wäre, könnte man sagen, der Turnaround oder die Krisenbewältigung ist gelungen nach
das Projekt. Klar, ich meine, ganz ehrlich, das ist natürlich, das ist einfach so, ne? Wenn man manchmal ist ja auch das heilend, ne? Wenn so mehrere Themen zusammenkommen, haben wir die Zeit genutzt, uns wirklich wieder neu anzupassen hinsichtlich Kapazitäten, Ressourcen, Know-how, unsere Dienstleistung als solches. Und eindeutig ist der Turnaround, wenn du das so ausdrücken möchtest, ist der umgesetzt und wir sind wir sind noch nicht so auf Vollspeed, ist auch wäre auch unrealistisch. Ne? Ja. Ich will dir auch nichts erzählen, was nicht der Fall ist, aber wir laufen so auf 50 bis 60% nach vorne wieder.
Bedeutet zum Beispiel, dass der Ertrag oder sagen wir mal die Einnahmen, der Umsatz ungefähr 50 bis 60% von dem ist, wo ihr vor Corona standet, oder?
Naja, das heißt erstmal, dass wir, dass das Unternehmen profitabel ist, dass wir eine gute Liquiditätssituation haben und dass ich weiß, wir könnten noch mehr, aber das müssen wir halt entwickeln.
Und du sagst, ihr habt 70 Einkaufsprofis, die dem Mittelstand bei Einkauf und Supply Chain helfen. Vielleicht kannst du mal konkrete Beispiele geben. Was sind die Probleme, mit denen Kunden an euch rantreten und wie konkret helft ihr denen? Also ich würde mir jetzt vorstellen, die kommen zu euch und sagen, schaut mal, wir haben hier irgendwie einen Deal und einen Einkauf, wir wollen aber die Konditionen verbessern, könnt ihr uns bei den Verhandlungen helfen? Ist das so ein typischer Case oder worum kümmert ihr euch?
Ja, letztendlich, wir konzentrieren uns grundsätzlich darauf, die Kosten, die Einkaufskosten, also alles, was als sogenannter Spendcube investiert wird von Unternehmen und eingekauft wird, diesen Spendcube ideal sowohl aufzustellen, als auch die Einkaufsabteilung zu professionalisieren, als auch die Einkaufsmannschaft und den CFO und den CEO dabei zu begleiten, Top-Verhandlungen durchzuführen mit entsprechenden Ergebnissen. Mhm. Dementsprechend geht es darum, direkte, knallharte G&V-Effekte dann eben auch beim Kunden zu sehen. Wir sind mega operativ, deswegen, du hast mich vorhin angesprochen auf meine Karriere, das sei ungewöhnlich, das würdest du, wenn wir jetzt rübergehen zur Elisabethstraße 5, das ist ja um die Ecke hier, ja, würdest du sehen, das ist gar nicht so der Fall, weil die meisten kommen aus unterschiedlichen Industriesparten und sind halt Unternehmer, die dann sich zusammengeschlossen haben, um mittelständischen Unternehmen in diesem Bereich Einkauf, Supply Chain zu unterstützen und unterm Strich direkte G&V-Effekte zu erzielen für unsere Kunden.
Kannst du ein paar Referenzkunden nennen, dass man sich das besser vorstellen kann?
Ja, klar, kann ich. Also natürlich komme ich ja aus dem Maschinenbau, dementsprechend habe ich heute Morgen, ich gehe gerade meinen Tag durch heute. Ja. Ich habe, das ist ja das auch wieder das Spannende, lass mich das kurz ausführen, dauert auch nur 10 Sekunden, aber eigentlich jeder kauft ja was ein. Das heißt, es ist ein total heterogenes Feld der Branchen. Ich habe heute Morgen mit EMAG telefoniert, einem Maschinenbauunternehmen aus Baden-Württemberg. Und danach habe ich aber auch mit einem kleineren Unternehmen, Beheim International, die machen Handtaschen und Portemonnaies für Schlüssel-Top-Marken, habe ich dann gesprochen. Und bei allen dreht sich darum zu sagen, wie können wir das Thema Einkauf nach vorne hin weiter professionalisieren, und wir sagen in dem Fall, wie kann man den Reifegrad des Einkaufs noch weiter steigern, weil es tatsächlich häufig so ist, dass es so ein bisschen vernachlässigt wird.
Ja, genau, das ist dir ja auch aufgefallen bei deinem alten Arbeitgeber, hattest du berichtet, hast du die also auch direkt als Kunden mitgebracht?
Ja, fairerweise habe ich meinen alten Arbeitgeber bzw. den Einkaufschef habe ich letzte Woche in Berlin getroffen auf einem Symposium und da habe festgestellt, die sind schon ganz schön weit im Einkauf.
Okay.
Aber es ging mir eigentlich mehr darum, dass ich sagen wollte, die Kunden, die ich halt besucht habe, weil ich war ja viele Jahre als Vertriebsvorstand unterwegs für das MDAX-Unternehmen und dann habe ich viele Firmen kennengelernt, bei denen ich das Gefühl hatte, eigentlich gibt es da noch Potenzial im Einkauf. Also eher auf der Kundenseite.
Gar nicht beim eigenen, sondern auf der Kundenseite, okay.
Natürlich würde ich mich auch über Projekte mit meinem alten Arbeitgeber sehr freuen und arbeite ich dran, kannst du dir vorstellen.
Okay, sehr gut. Und du hast von deinem Alltag von heute berichtet, du hast Telefonate geführt, das heißt Dienstreisen, wie man sich das bei Beratern vorstellt, heute hier, morgen dort. Bahncard 100, Lufthansa Honclub und so weiter, also wirklich durch die Welt oder durchs Land jetten, ist gar nicht mehr so, auch wegen Corona, oder wie muss man sich das jetzt vorstellen?
Ja, also Bahncard 50.
Ne? Die habe ich auch.
Siehst du, können wir zusammenfahren. In Summe, klar, bei mir ist es natürlich so, dass ich auf mehreren Projekten bin und versuche, meine Mannschaft oder unsere Mannschaft gemeinsam mit dem Ralf und dem Gerd dann auch natürlich zu koordinieren und zu managen, gemeinsam mit unseren Partnern.
Ja.
Und das führt dazu, dass du natürlich schon gezielt reist. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind primär vor Ort, weil wir halt ein total operativer Club sind. Ja? Also deswegen, Beratung hat ja immer so was Strategisches und Konzeptionelles.
PowerPoint-Folien und dann gehen, bevor es umgesetzt wird.
Ich meine,
die
kannst du von
uns
auch haben, aber das ist nicht so unbedingt unser Anspruch, sondern wir setzen tatsächlich um und bringen die PS bei unseren Kunden auf die Straße, und dafür brauchen wir natürlich die direkte Interaktion. Für mich selber führt das dazu, dass ich vielleicht 5-6 Tage pro Monat direkt beim Kunden bin, aber dann tatsächlich meine Bahncard nutze.
Ich habe das auch gefragt, weil du wirst ja das Thema Kosten weiterhin im Auge behalten, auch vielleicht behalten müssen oder wollen. Und das ist ja auch eine krasse Kostenersparnis, wenn ihr nicht mehr für jedes Projekt vor Ort sein müsst, hinfliegen, vielleicht im Hotel lange übernachten, sondern einfach mehr digital machen könnt, oder?
Ja, ist wirklich kundenspezifisch. Mhm. Ne? Also das hängt stark damit zusammen, wie der Kunde taktet und wie da die Charaktere unterwegs sind. Regelmäßig ist es tatsächlich so, dass die Kunden sich mittlerweile auch stark Homeoffice-orientiert aufgestellt haben. Dementsprechend kannst du dann beim Kunden sein, aber dann siehst du kaum jemanden. Mhm. Und meine Leute sind komplett bereit und wollen das auch. Ne?
Ja.
Wir sind ja dafür da, mit dem Kunden, beim Kunden. Ne? Unser Produkt sind wir.
Ja, ja.
Und dementsprechend wollen wir uns auch zeigen und wollen die Interaktion. Mhm. Das ist mehr dann eine Frage, inwiefern das gewünscht ist auf Kundenseite.
Und ist euer Portfolio, also die Kunden, sind die rein aus Deutschland oder in Österreich, Schweiz, also aus dem Dachraum, oder seid ihr auch international unterwegs?
Ja, die Headquarters sind normalerweise schon in Deutschland, ja. Österreich. Und, ne, also das ist so unser primärer Fokus. Natürlich haben die Niederlassungen und Werke, die wir dann auch weiter optimieren,
ja.
Muss ich dir nicht erzählen, mittelständische Unternehmen mittlerweile produzieren trotzdem in, ja, Osteuropa, Amerika und, ja, insbesondere,
ja,
Asien,
ja,
sodass wir natürlich da auch dann vor Ort sind. Aber der Nukleus sind Unternehmen mit Headquarter, mhm, in, ja, hier in Deutschland und Österreich.
Und ich stelle mir vor, die härtesten Einkaufskonditionen sind ja im Lebensmitteleinzelhandel. Da haben wir einen extrem intensiven Markt in Deutschland mit den Discountern und den Premium-Anbietern. Sind die auch Teil eurer Kundschaft, also dass ihr mal bei Aldi, Lidl oder Rewe, Edeka unterwegs seid?
Ja, ne, klar. Also insbesondere dann bei denjenigen, die genau diese Discounter dann eben auch beliefern.
Mhm.
Und,
auf der Gegenseite quasi.
Auf der Gegenseite regelmäßig. Ja. Und gut, natürlich jeder, der komplett nur im Handel ist und letztendlich keine, also die Wertschöpfung relativ überschaubar ist letztendlich, mhm, ne, einkaufen, ausstellen, verkaufen, dann ist da häufig nicht ganz so viel zu holen. Nichtsdestotrotz gerade bei den Produkten als solches, ne, ich hoffe, der CFO verzeiht es mir, aber wir arbeiten gerade mit Packort zusammen zum Beispiel. Die sitzen am Flughafen in Düsseldorf,
ja,
und da geht's, ne, die machen Verpackung,
mhm,
und Pappbecher etc. Also, und da geht es dann stark um Einkauf der, ja, Resins, hier der Harze und etc., um diese Produkte herzustellen. Also dann sind wir eher auf der Seite unterwegs, dass wir sagen, wie können wir ja, noch mehr Produktivität oder noch mehr Erfolg generieren,
ja,
in der grundsätzlichen Herstellung des eigentlichen Produkts.
Und die Leute, die dann, die du als Einkaufsprofis bezeichnet hast, die für Kerkhoff arbeiten, sind das, muss man sich die vorstellen, als so knallharte Verhandler, mit denen man auf keinen Fall irgendwie ein gebrauchtes Fahrrad mal verkaufen wollen würde, weil die einen wirklich bis auf den letzten Cent runterjubeln? Oder was sucht ihr für Leute oder was stellt ihr für Leute ein, die halt diese Jobs machen?
Wir können ja, Max, wir gehen gleich runter und dann verhandeln wir dein Fahrrad.
Ja, genau.
Du bist ja mit dem Fahrrad hier hingekommen. Nein, ach ja, gut, das natürlich ist Verhandlung und Verhandlungstechnik ein starker Baustein,
ja,
unserer Dienstleistung. Das hängt tatsächlich von der Situation des Kunden ab, inwiefern er, ja, oligopolistisch unterwegs ist oder quasi monopolistisch, also wie die Wettbewerbssituation ist, welche Einkaufsmacht der Verkaufssituation dann gegenübersteht. Und ja, ich glaube nicht daran, oder meine Mannschaft glaubt nicht daran, dass wir durch eine Verhärtung der Situation erfolgreicher,
ja,
einen Konflikt lösen, sondern dennoch ist es natürlich eine Sache, die uns extrem viel Spaß macht. Wir sind eine Mannschaft, die ist groß geworden durchs Verhandeln und lieben es, täglich mit für unsere Kunden in den Ring zu steigen und sehen das nicht als Druck an, sondern, ja, eher als Chance. Und ja, wenn die Gegenseite Nein sagt, dann wird es eigentlich erst richtig spannend und dann versucht man natürlich, ja, diese Sachen unterschiedlich zu lösen, ob das jetzt bilateral ist oder mit einer großen Methodik dahinter. Da haben wir halt Profis in, ja, unserem Team, die sich genau darum kümmern.
Ich habe ja an der Uni Mannheim BWL studiert und viele meiner Kommilitonen sind in die Beratung gegangen. Und die Leute, die das schon wussten im letzten Semester, die haben sich wie wild vorbereitet auf Bewerbungsgespräche bei Beratungen McKinsey, BCG, Bain, wo ja immer diese klassischen, man hat das Brain-Teaser-Fragen gestellt wurden, also irgendwelche Knobelaufgaben, die man in kurzer Zeit unter Stress lösen musste. Und wenn ihr jetzt wen einstellt, stellt ihr da auch so bestimmte verkaufstaktische Übungen oder so klassische Dinge, die die Leute lösen müssen, damit ihr seht, okay, hier ist ein Einkaufsprofi, die das Zeug haben, bei uns mit in den Ring zu steigen? Oder wie macht ihr das?
Ja, ich bin ein großer Fan eigentlich. Also klar, wenn ich ich mag natürlich direkt das Feedback, wenn ich in den Einzelgesprächen bin und dann,
ja, ne,
gebe ich dir gerne einen Bleistift oder einen Pulli und du musst mir den verkaufen und dann weiß ich, ob ich den einkaufen möchte und dann finden wir das ganz schnell fest. Auf der anderen Seite machen wir meistens ab einer gewissen Ebene, ist ja wirklich eine Frage, welche Position wir suchen,
mhm,
machen wir dann ein Business Case, entscheiden das auch im Team, sind da also sehr offen und transparent und wollen eigentlich nur verstehen, inwiefern die mögliche Kollegin, der Kollege dann tatsächlich gut in unser Team passt und Lust auf diesen Bereich hat. Ja. Dementsprechend gibt es da keine, wahrscheinlich McKinsey oder Roland Berger Fragen
bei uns. Okay. Und du hast ja erzählt, das ist ja die gute Nachricht, dass ihr aufstocken wollt, also neue Talente sucht. Das habe ich dem entnommen. Ne? Fällt euch das denn leicht? Weil bei Beratung ist ja, sagt man immer, dieser War of Talents ja total stark, dass es schwieriger geworden ist. Vielleicht auch, weil es nicht mehr so sexy ist, Berater zu sein, mit weniger Fliegen und Reisen und mehr digital. Oder wie ist dieser Kampf um Nachwuchs aktuell bei euch?
Ja gut, wir haben, Kerkhoff selber hat glaube ich, einen guten Mix, weil wir eben jetzt nicht der klassische, ne, 120 Stunden pro Woche Arbeitsrhythmus Arbeitgeber sind.
Ihr macht 130,
oder? ich ab und zu mal, aber ehrlich gesagt, ich eigentlich auch nicht, fairerweise. Okay. Ich habe ja gesagt, ich bin ehrlich. Ja. Nein, aber wir suchen eigentlich, wir haben eine gute Kombination. Also wir denken an, ne, Work-Life-Balance unserer Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, auf der anderen Seite natürlich jemand, der sich für eine Unternehmensberatung entscheidet, der sagt auch ja zum flexibel arbeiten und mehrere Projekte und unterschiedlichste Branchen. Aber es ist immer noch eine Kombination, und dadurch, dass wir jetzt nicht weiterhin so eine gewisse Boutique, einen gewissen Boutique-Charakter haben, denke ich, gibt es eine vernünftige Balance, die wir anbieten.
Ja.
Und als Ergebnis haben wir schon gutes Interesse. Nichtsdestotrotz, klar, auch hier nochmal gerne bei Thorsten Schmidt meldend, Menschen, die Bock haben auf eine tolle Herausforderung nach vorne.
Wie wichtig sind Abschlussnoten von der Uni für dich und euch in der Bewerbung?
Ehrlich gesagt, nicht wichtig.
Okay.
Wichtig ist, wie der Mensch auftritt.
Und aber ihr wollt auch Top-Leute haben, oder?
Ja, klar, aber ehrlicherweise, ich weiß nicht, ich meine, wir können ja nachher mal unsere Abis vergleichen, aber ich stelle mal die Abi These nicht, auf.
Aber Uni.
Na ja, natürlich, klar, es soll jetzt nicht irgendwie eine, ne, also man muss schon die Ambitionen haben, aber die Frage stellt sich für mich eher, inwiefern das Mindset richtig ist und dass man sich auch gerne ein bisschen aus der Komfortzone bewegen möchte. Ich suche Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die tatsächlich Lust haben, mal was anderes zu machen, auch mal sich selber challengen und gerne querdenken. Und weil das müssen wir bei unseren Kunden und wollen wir bei unseren Kunden eigentlich forcieren, weil wenn wir da die Standardprozesse nur versuchen umzusetzen, dann ist es für mich eigentlich schon fast wieder zu langweilig.
Inwiefern verkörperst du dieses Challengen und Querdenken? Also kannst du ein Beispiel geben aus den vergangenen anderthalb Jahren Kerkhoff, wo es dir gelungen ist, vielleicht mal bei einem bestimmten Projekt oder Kunden mal so den anderen Weg zu gehen?
Ja, klar. Also wir haben Projekte gehabt, bei denen wir eigentlich gedacht haben, wir optimieren den Einkauf und dann aber in der Akquisition gemerkt haben, Mensch, eigentlich ist es der Einkauf gar nicht, sondern es geht um die Interaktion zwischen Einkauf und Vertrieb, und darüber haben wir dann festgestellt, eigentlich ist der Vertrieb nicht ausgebildet genug, die Einkaufsthemen und Konditionen durchzureichen, und somit haben wir dann tatsächlich komplett out of the box nochmal ein Vertriebstrainingskonzept auch für unsere Kunden entwickelt, was eigentlich nicht unser Home-Turf ist.
Ja.
Und diese Kreativität, die macht Spaß, wenn wir sagen, okay, wir machen eben nicht, wir haben das und das und das, sondern wir denken tatsächlich darüber nach, wie können wir die Notwendigkeit des Kunden identifizieren, ihm zu helfen und dies dann tatsächlich auch in erfolgreiche Projekte umzusetzen.
Du hast ja vorhin gesagt, dass es dir gelungen ist, seit deinem Start bei Kerkhoff mit deiner Mannschaft durchzustarten, also auf jeden Fall auch was zu erreichen. Das sieht man ja auch, du hast die Anteile massiv aufgestockt. Das Handelsblatt schreibt über dich, Schmidt hat alle Chancen, die neue unternehmerische Führungsfigur zu werden und, falls er sich bewährt, Gerd Kerkhoff eines Tages zu ersetzen. Das steht wörtlich in einem Artikel über dich. Aha. Ist das zu viel der Perspektive oder siehst du das genauso?
Ja gut, so wie ich halt beim Kunden denke und denke, okay, lass uns operativ reden, wie können wir euer Ergebnis heute oder morgen verbessern und spätestens übermorgen, so bin ich eigentlich auch jetzt nicht für mich selber, für meine Karriere derjenige, der mega mittel- und langfristig denkt. Ich habe gar kein Ziel, Gerd zu ersetzen, weil ich super gerne mit Gerd täglich zusammenarbeite.
Ja.
Und natürlich, klar, irgendwann, ja, ne, Gerd, Entschuldigung, aber altersbedingt irgendwann ist dann wahrscheinlich so eine Transition erforderlich, und Ralf und ich sind auch ein super Team mit den Partnern gemeinsam, aber ich beschäftige mich da im Kopf gar nicht mit, weil ich mit dem aktuellen Setup sehr zufrieden bin und auch nicht mehr derjenige bin, der jetzt nach zusätzlicher Macht strebt oder Einflussnahme oder Exklusivität, sondern wir sind halt ein sehr gut funktionierendes Team.
Wie stark ist Gerd Kerkhoff denn noch involviert? Ja. Also er ist ja schon 63 mittlerweile und lebt am Tegernsee, nicht in Düsseldorf. Also schaltet er sich viel ein, oder?
Er ist eine super Vertriebswaffe im positiven Sinne.
Ja.
Hat ein ganz tolles Netzwerk, ist wirklich ein Mensch, mit dem man sehr gut auch konzeptionell Lösungen erarbeiten kann. Hat natürlich eine unglaubliche Erfahrung, keine Frage. Ja. Gegründet vor 22 Jahren und weiterhin extrem aktiv hinsichtlich VIP-Kunden, hinsichtlich Aktionen, die vertrieblich halt unterstützen, und für mich und für Ralf ein super Sparring-Partner.
Mhm. VIP-Kunden, also die am meisten Geld reinbringen, da fährt er dann doch nochmal persönlich hin, oder?
Naja gut, komm, ich meine, klar, du kennst natürlich die Menschen, die am besten, die auch so ein bisschen in der Generation dann unterwegs sind. Das sind halt mittlerweile natürlich sehr erfolgreiche Unternehmer und CFOs, CEOs, und da haben wir einen großen Schatz an tollen Kontakten, den wir natürlich nutzen und einsetzen, um einfach sich gegenseitig zu ergänzen.
Mhm. Und so wie Gerd Kerkhoff aus dem Tegernseer sich zuschaltet, hast du Kitzbühel im Lebenslauf stehen. Das fand ich auch interessant. Also bist du Teil in Tirol verortet, zwischen Düsseldorf und Tirol? Wie machst du das in deinem Privatleben?
Ja, genau. Ja. Ich habe tatsächlich, bin ich ein Bergfan.
Ja.
Und habe, ich glaube 2014, habe ich gesagt, und ich hoffe jetzt nicht, dass man, Kitzbühel, ne? Der
Schickimicki-Laden,
ja. Das ist für mich gar nicht immer so, sondern das ist meistens nur an einem langen Wochenende im Januar der Fall. Aber grundsätzlich, genau, habe ich da durchaus so ein bisschen eine Destination und pendel zwischen Düsseldorf und der Region, was aber auch wieder ganz gut passt, weil unsere Kunden Baden-Württemberg-Bayern natürlich auch vom industriellen Setup da ziemlich in der Mitte liegen, und dementsprechend, ja, findet man mich da ab und zu mal.
Um deine Work-Life-Balance brauchen wir uns dann also keine Sorgen zu machen.
Ich glaube nicht. Also ich hatte letzte Woche eine Magen-Darm-Spiegelung und alles ist okay.
Das freut mich zu hören. Da habe ich dann keine weiteren Nachfragen. Zum Abschluss, würdest du denn sagen, dass es weiterhin einfach Spaß macht, Berater zu sein nach diesen harten Zeiten in Corona? Also was macht die Freude an dem Job irgendwie nach wie vor aus, jetzt wo das Tal durchschritten ist?
Ja, es gibt halt zwei Bereiche. Zum einen tatsächlich die Chance, über seinen Kopf und seine Tätigkeit Unternehmen zu helfen und mit seiner Mannschaft ein Team zu bilden, bei dem man das Know-how bündelt und dann entsprechend Unternehmen weiterbringt. Und auf der anderen Seite natürlich die starke Vielfalt der Branchen und der Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die man kennenlernt, das Netzwerk, was man aufbaut, die Personen, die man danach auch miteinander verbinden kann, sodass man einfach lebendig ist und Lust hat auf den Tag.
Stellst du dir denn vor, auf ewig Berater zu bleiben, oder zieht sich dann doch irgendwann nochmal zurück in den aktiveren Teil der Wirtschaft?
Ja, besprechen wir dann beim nächsten Podcast, aber tendenziell, ich weiß das noch nicht. Ich habe jetzt keine, also Stichwort Maschinenbau habe ich für mich auch nicht. Ich meine, ich bin ja jetzt BWLer etc. und habe ja stark vertriebsorientiert mich ausbilden lassen. Also die Branche, glaube ich, sieht mich nur noch von der Außenperspektive zukünftig, aber grundsätzlich bin ich aktuell sehr happy mit dem, was ich mache, und ja, mein Produkt sind meine Leute.
Das strahlst du auch aus, dass du happy bist. Also ich hatte hier selten einen Gast, der so viel sich freut und einfach glücklich ist. Und du siehst, finde ich, auch für einen Berater lässig aus vom Kleidungsstil. Ich dachte, du kommst hier mit Anzug und Krawatte, aber hast ein Hemd, zwei Knöpfe offen und so Wanderschuhe fast an. Ist das so dein Standardoutfit, oder für heute jetzt?
Ja, ist mein Standard-Outfit. Okay. Wenn ich beim Kunden bin, dann sieht es ein bisschen anders aus, ja. Abhängig davon. Ne, gibt es ja die klassische Matching-Studie, dass man sich schon dem Gegenüber anpasst. Und deswegen habe ich mich gefreut, dich hier auch in Sneakers und Jeans zu sehen. Von daher hat es heute gepasst.
Ja, da hast du dir vorher drüber Gedanken gemacht.
Natürlich.
Okay, cool. Thorsten, ich danke dir jetzt schon mal für dieses sehr lebendige Gespräch. Ich fand es wirklich sehr spannend und auch ehrlich und sehr aufschlussreich. Wir lassen dich aber natürlich nicht gehen ohne einen letzten Tipp, den wir uns immer abholen von unseren Gästen zum Ausstieg. Und wir haben ja schon über das Thema Preisverhandlung gesprochen. Nicht, dass du mir gleich mein Fahrrad abkaufen musst, keine Sorge, aber vielleicht kannst du uns einfach als Tipp für, man verhandelt ja immer mal wieder, sei es auf dem Basar, bei eBay Kleinanzeigen, vielleicht auch beim Häuserkauf, so einen Tipp geben für eine nächste Verhandlung, wo du meinst, okay, das könnte man auch als Privatmensch beachten und mitnehmen.
Ja, gerade wenn ihr was in dem Fall, ne, bei deinem Fahrrad würdest du es ja verkaufen an mich, und in dem Fall kann ich dir den Tipp geben, dass wenn ich nach einem Nachlass frage, dass du automatisch eine Gegendienstleistung von mir erwartest, sodass es nicht 1:1 der Fall ist, dass du die Augenhöhe mit mir verlierst.
Okay, also
konkret zum Beispiel, du sagst mir dann, okay, ich will dafür aber deinen Rucksack für den Nachlass oder du willst, also auf jeden Fall, sobald es in die Verhandlung geht, ist es für mich absolut wichtig, immer wieder zu wissen, dass es nur Zug um Zug geht und man unterm Strich natürlich in einer kritischen Situation ist, aber dennoch selber diese Augenhöhe nicht verliert, auch wenn man eigentlich in dem Fall, du willst dein Fahrrad nicht verkaufen, das weiß ich, aber eigentlich natürlich, du bist stärker abhängig von dem Deal, willst diese Abhängigkeit aber dementsprechend nicht zeigen, sondern hältst deine Position und bist stark.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Das nehmen wir mit und alles Gute für dich und für die Zukunft von Kerkhoff.
Alles klar. Vielen Dank, Alex. Bis gleich unten bei deinem Rad.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf Unplugged für heute. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch diese Folge gefallen hat. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken, eure Ideen und Anregungen per Mail an hallo@wirtschaftspodcast-düsseldorf.de oder ihr schaut einfach mal bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club vorbei. Kommende Woche, da begrüßt euch an dieser Stelle Andrea Greuner. Zu Gast hat sie dann die Bestattungsunternehmerin Viktoria Frankenheim. Wenn ihr uns unterstützen wollt, empfehlt unseren Podcast gerne weiter an eure Freunde, an eure Bekannten und schreibt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, euer Max.